Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die verrückte Woche ist durch, also quasi durch. Ein bisschen müssen wir noch, aber es passiert nichts Großes mehr. Seit gestern Abend, 21 Uhr unserer Zeit, beziehungsweise 21.10 Uhr, 21.15 Uhr, ein paar Dinge sind noch eingetrudelt. Aber ist der Laden dicht? Darf niemand mehr traden? Darf niemand mehr getradet werden? Es ist allerdings auch genug passiert. Ich glaube, keiner hatte während dieser Woche das Gefühl der Langeweile oder fragte sich, was sie denn genau da machen, ob denn überhaupt jemand arbeitet in dieser Liga. Es war verrückt und deshalb ist es jetzt mal so, nachdem wir ein bisschen durchschnaufen konnten, Zeit zurückzublicken und zu gucken, wer gewonnen hat, wer verloren hat, wer sich verstärkt hat, wer sich nicht verstärkt hat, wer sich vielleicht hat über den Tisch ziehen lassen. Und daher sitzt er mir wieder gegenüber, der auch nach, ich weiß nicht, wie viel Podcast diese Woche, nach unserem ersten Livestream gestern, niemals unmotivierte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, warst du gestern, es fing heiß an die Woche mit Luca. Es ging heiß weiter mit diversen Geschichten. Und dann gestern Abend war es dann aber teilweise ein bisschen ruhig, oder? Hast du dir gedacht, so, komm, Kevin. oder vielleicht Ant. Es hat ja alles passiert. Es kann ja mittlerweile alles passieren, wie wir Samstag gelernt haben.
Es kann alles passieren. Ich hätte es natürlich unterhaltsam gefunden, wenn jetzt noch irgendwas Krasses passiert gewesen wäre. So ein bisschen die Hoffnung war schon auch da, aber ich glaube, also an Butler-Trade habe ich eigentlich nicht mehr geglaubt. Ich meine, an Durant-Trade habe ich nicht mehr geglaubt, nachdem Butler anderweitig weg war, weil ich glaube, das wäre halt in dem Zuge passiert. Und es war ja anscheinend auch sogar relativ weit und ist halt an KD dann gescheitert, weil er keinen Bock drauf hatte. Aber ich glaube, danach hielt ich das jetzt nicht mehr für so wahrscheinlich. Und sonst, also man muss halt schon auch sagen, sehr große Teile der Liga wurden ja einfach vorher auch schon bewegt. Also ich weiß nicht, ob das dann ein Siebtel oder Achtel der Spieler ist in der NBA oder irgendwie sowas in der Richtung, in der Größenordnung, hat ja jetzt einfach ein neues Team. Ja. Von daher irgendwann ist vielleicht auch gut.
Und irgendwann reicht's.
Also ich habe es ja gestern auch schon gesagt, ich war eigentlich, also aus unserer Sicht war es ja auf jeden Fall gut, dass das so über die Woche verteilt wurde, dass das nicht alles auf den letzten Drücker passiert ist, sondern dass halt man ein bisschen Zeit hatte, über manche Sachen sogar auch kurz nachzudenken, drüber zu reden und dann passierte das Nächste und nicht so alles auf einen Schlag. Gestern war jetzt natürlich, also ich glaube, es war ganz gut für uns so, um das mit dem Livestream mal auszuprobieren. Ja. Es war jetzt nicht so, dass irgendwie alle 4 Sekunden der nächste Kracher reinkam und man irgendwann komplett verwirrt war oder so, sondern es ging schon einigermaßen. Und ich fand es ganz gut. Ich war happy damit. Ich war am Ende trotzdem ganz schön K.O. Also ich habe mich gestern dann noch aufs Sofa gesetzt und habe irgendwie 20 Minuten lang versucht, mir irgendwas anzugucken. Und habe einfach gemerkt, dass meine Augen sich so in sich drehen quasi. Ich konnte einfach nicht mehr zuhören und hatte auch keinen Bock mehr und bin dann ins Bett gegangen und hatte einfach eine volle Woche, kann man schon so sagen.
Es war eine volle Woche. Es war dadurch, dass es halt auch so lief, wie es lief, nämlich nacheinander, konnte man ja auch alles schön in einzelne Folgen verpacken. Und dadurch war natürlich neben den anderen Dingen, die man sonst noch so zu tun hat, einiges los. Ja, ich war dann auch zufrieden mit der Welt, beziehungsweise fertig mit der Welt. Und dann kurzes Kaltgetränk und dann heute Morgen weiter. Ne? Aber es war, ja, ich weiß nicht, man ist halt dann vielleicht auch so ein bisschen verwöhnt, wenn sowas kommt wie Luca, dass dann denkst du, okay, vielleicht kommt jetzt hier irgendjemand auf Ideen, auf die er gar nicht kommen sollte, aber es wäre ja unterhaltsam.
Ja, man hätte das nicht mehr steigern können. Weil habe ich auch vorhin gedacht, so wenn die Geschichte mit Luca nicht gewesen wäre, dann wäre man, glaube ich, auch wegen diesem Butler-Deal irgendwie viel mehr so, boah, ja, krass. Oder wie, ja, auch dann so wegen, so, ah, okay, wegen Ingram oder also vor allem Fox, weil das ja auch einfach ein richtig geiler Trade ist, meiner Meinung nach. Ja. Da hätte man wahrscheinlich ein bisschen anders drauf reagiert, aber Luca legt dann natürlich irgendwie auch die Messlatte so hoch, da kommst du halt kaum ran mit allem anderen, was dann irgendwie passieren kann. Also ja, wenn dann jetzt der ultimative Cam Johnson Trade gekommen wäre, oh ja, okay,
Cam Johnson. Das ist aber das Ding, ne? Wir reden vorher ewig über Cam Johnson und dann wäre er getradet worden, was ja nicht passiert ist, aber dann ja, wäre es halt so eine Randnotiz gewesen. Ah ja, warum hat OKC jetzt nochmal nicht Kevin Durant geholt oder so? Das wäre dann die Frage gewesen. Vielleicht auch nicht, weil sie haben ja Chad Holmgren zurück. Das auch schön, diese, meinst du, sie haben sich die Meldung aufgehoben für den Donnerstag? Einfach nur um so als kleines Statement, Freunde, wir haben schon unseren Neuzugang, wir machen nichts, brauchen nichts.
Es ist halt einfach OKC, die machen halt grundsätzlich nicht so viel. Also es wäre, das war, ich weiß, dass Leute fabuliert haben, dass Kevin Durant dort ja cool wäre, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand in OKC jemals gesagt hat, das wäre eine geile Idee, den jetzt da wieder reinzuholen.
Ich hätte es ja auch nur irgendwie, also halt auf eine Art spannend gefunden, aber es ist natürlich, es ist halt, dieses Team lebt ja auch so von seiner Chemie auf eine Art. Also das ist ja, ich glaube, das ist echt eine Gruppe, die ziemlich eng zusammensteht.
Wir haben irgendwie 13er Net-Rating und Shay,
abgesehen davon,
Shay hat jetzt innerhalb von 3 Wochen 3 50-Punkte-Spiele gemacht. Also es läuft bei denen. Sie kriegen
Stat-Padding.
Ja, genau. Sie kriegen jetzt noch einen All-Star-Kaliber-Spieler zurück. Die brauchen, also die brauchen wirklich keinen großen Deal machen. Da dachte ich, also wenn dann irgendwie ein Wing noch für die Tiefe oder so, aber nicht jemanden, der dein Team komplett transformiert. Ja.
Aber deswegen meinte ich so, dieses Chat dann an dem Tag bekannt zu geben, quasi so als Statement, we're good guys.
So. Könnte schon sein, glaubt. Ja.
Ich muss schon sagen, heute Morgen, als der Wecker klingelte, so die Kinder schlafen gerade auch nicht so gut. Es war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, ich brauch Hilfe, Freunde. Ich brauche Hilfe, habe ich mir gedacht. Sonst wird das nichts. Man muss ja auch noch schnell Dinge zusammenschreiben. Deshalb, ne? Und ihr wisst ja mittlerweile, wir haben Hilfe. Wir haben sogar sehr effektive Hilfe. Unser Partner Holy Energy bringt uns durch Zechte, oder nicht so durch Zechte, sondern durch schaute Nächte, durch Livestreams, durch alles Mögliche und durch Trade-Deadline-Wochen. Und deswegen gab es heute Morgen tatsächlich dann einen schnellen Matcha Lime Green Tea Eistee. Schmeckt hervorragend, ist schnell zusammengemixt und schon war ich bereit für den Tag. Und es ist einfach, also die Einfachkeit von Holy, das ist gerade in solchen Situationen, in solchen Phasen schon sehr, sehr angenehm, oder?
Ist ja absolut, es geht schnell, macht nicht den Krach wie die Kaffeemühle, die wir hier stehen haben, gerade wenn man vor der Familie aufsteht und irgendwie schon mal starten will mit auf Arbeit. Auf
leisen Sohlen durch die Wohnung schleicht.
Genau, was ich von Zeit zu Zeit dann auch durchaus mal tun muss, dann ist es halt schon easy. Einfach Pulver in den Shaker, Eiswürfel, bisschen Wasser, kurz shaken, ne, und dann genießen. Ist tatsächlich gut. Also ich habe diese Woche auch tatsächlich ziemlich viel Holy getrunken. Es gibt jetzt auch eine neue Sorte, die vorher schon mal testweise dabei war, die jetzt fest im Sortiment ist, da bin ich gerade dann auf den Trichter gekommen. Das ist Honey Darjeeling und Black Tea. Das hat so eine gewisse herbale Note, sag ich mal, plus halt, also eine angenehme Süße, ohne zu süß zu sein. Das hat mich so ein bisschen durch diese Woche getragen.
Es ist halt auch das Gute ist ja, dass selbst wenn du schon eine Lieblingssorte gefunden hast, es kommt immer wieder was Neues dazu. Es gibt immer wieder, ne? Kriegst du neuen Input und es gibt irgendwie neue Geschmacksrichtungen. Und deshalb ist natürlich auch dieses Neueinsteigerpaket gar nicht so schlecht. Also weil es gibt so viele Sorten, da ist es erstmal rauszufinden, überhaupt, was man mag, ist gar nicht so einfach. Und jetzt gibt es eben diesen Neujahrsstil, wo du einfach mal dich durchtesten kannst. Durch Holy Energy, durch Holy Iced Tea, durch Holy Hydration gibt's natürlich auch weiterhin jedes Mal dabei, wenn ich beim Basketball bin. Und das zu ziemlich guten Konditionen, ne?
Absolut. Also momentan, also noch bis Ende März, gibt's das Starter Set Deluxe für 49,99 €, beziehungsweise wenn man dann unseren Code noch benutzt, als Neukunde, der Korb 5 lautet, 5 als Zahl, dann sind sogar nur 45 € und das sind dann insgesamt 50% Rabatt von dem, was man ursprünglich dafür zahlen würde. Im Moment ist da auch noch eine Glasflasche mit dabei, ein Sticker-Set und Proben von den neuen Sorten. Also das ist einmal dieser Eistee, den ich gerade angesprochen habe, Honey Darjeeling, dazu neue Sorte Energy, Dragon Fruit Dragon. Also sollte man sich mal reinziehen. Abgesehen davon gibt es neuerdings im Sortiment auch noch Milkshakes. Wer also Bock halt auf Milkshakes, kann sich auch da natürlich überragend bedienen.
So sieht das aus. Und das Gute bei Holy Energy ist ja auch, dass die Energy Drinks ohne Taurin auskommen, dass es alles vegan ist, dass es alles, diese ganzen Geschmacksrichtungen, alles natürliche Aromen sind. Also es schmeckt, es ist nicht zu süß, es ist auch kein Zucker drin. Die Sache läuft auf jeden Fall. Schaut absolut. Also gerne auch mal in die Shownotes, ne?
Genau. Und ich sag's trotzdem auch noch einmal kurz, weil wir haben ja zwei Codes. Wir haben einmal den Codes für Neukunden, das sind 5 € Rabatt, einfach Korb 5 bei jeder, also bei eurer ersten Bestellung. Und auch bei der 500. Bestellung, die ihr macht, könnt ihr immer den Code KORB einfach nutzen. Der gibt euch 10% Rabatt. Also je nachdem, was ihr bestellt, rechnet euch aus, welcher Code euch mehr bringt. Verwendet ihn. Habt Spaß. Genießt es. Habt Freude. Was haben wir gestern gesagt? Bleibt aggressiv wegen dem Buyout-Markt?
Ja, stimmt, der Buyout-Markt.
Ja. Bleibt also aggressiv auch bei der Holy-Bestellung. Ja,
genau. Und wir bleiben jetzt aggressiv bei den Gewinnern und Verlierern, würde ich sagen.
Richtig aggressiv. Wer ist der große? Ich habe heute Morgen stundenlang DMX gehört. Ja. Stimmt nicht, aber es wäre eigentlich passend gewesen.
Du hast mir was sehr Entspanntes geschickt.
Das war nicht schlecht, ne?
Ja, aber sehr gut. Hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen.
The Loopers. Also,
ja. Hatte ich noch nie gehört. Name auch speziell, aber der Sound war sehr, sehr gut. Wie bist du drauf gekommen?
Weil ich, also von Real Batman, das ist ja so eine Produktions, ein Konglomerat, also glaube ich nicht ein Dude, sondern mehrere Dudes, und die haben auch schon halt Collabo-Alben mit Boldy James zum Beispiel gemacht. Und deswegen, wenn dann von denen was kommt, dann wird mir das halt angezeigt. Und The Loopers kenne ich tatsächlich auch von ein, zwei Sachen. Also der war auch auf so einem Alchemist-Ding schon mal dabei. Der hat auch mit Danny Brown schon Sachen gemacht. Ich glaube, er ist sogar Teil von dieser lustigen Bruiser Brigade, wo ein paar andere Leute dabei sind. Und also ist jetzt sonst nicht mein Favorite, aber das Album finde ich tatsächlich auch ziemlich gut.
Ja, voll. Auch so ein bisschen so dieses sanfte Nuscheln wie Boldy James, ne?
Ja. Sanfte Nuscheln.
Ja. Sollen wir, wenn wir schon über Boldy James sprechen, sollen wir direkt über die Detroit Pistons sprechen?
Oder einfach sanft nuscheln. Ja, wenn du willst. Aber also ich hätte sie jetzt weder als Gewinner noch als Verlierer dabei, aber wenn du willst.
Ja, ich habe sie schon als Gewinner dabei.
Wegen?
Wegen Dennis Schröder. Weil sie für sie, das, was sie wollen, ist ja wieder relevanten Basketball zu spielen. Das tun sie. Das, was sie wollen, ist jetzt auch, nachdem sie ein bisschen Blut geleckt haben und nachdem die Saison jetzt eigentlich gut verläuft, ist in die Playoffs zu kommen. Die letzten 10 Spiele leicht negative Bilanz. Jetzt sind sie gerade auf Play-In-Platz. Aber im Endeffekt ist es halt für dieses Team, glaube ich, nach den letzten Jahren einfach extrem wichtig, positive Erfahrungen zu sammeln. Und da gehören die Playoffs dazu, denke ich. Mit Jaden Ivey haben sie einen aggressiven Ballhändler verloren, der in die Zone kommen kann, der auch andere einsetzen kann. Und Dennis Schröder gibt ihnen da wieder jemanden, der sowohl neben Cade spielen kann, der von der Bank kommen kann. Und gerade halt, wie gesagt, im Kontext dessen, dass sie halt in die Playoffs wollen, ist, glaube ich, so ein Spieler einfach sehr, sehr wertvoll. Zumal Schröder halt, glaube ich, auch Golden State, wir haben die ganze Geschichte positiv gesehen, einfach weil wir gesagt haben, was Schröder addieren kann. Es war halt, Draymond Green hat es ja auch gesagt, wir spielen eigentlich anders, wir müssen uns ihm anpassen und sowas. Und ich glaube, das hat halt vielleicht auch einfach nicht so gut funktioniert, gerade so on the fly, während einer Saison, in der Phase, in der es bei den Warriors auch nicht gut lief. Haben sie jetzt auch geschafft, gegen die Jazz zu verlieren, Shoutout. Aber
du meinst Dennis Schröders Ex-Team?
Ja, genau. Stimmt, Schröders Ex-Team. Revenge-Game sozusagen. Ja. Aber ich glaube, es war ein schwerer Fit und Detroit ist nicht so ein schwerer Fit. Detroit läuft gern Pick and Roll, Schröder läuft gern Pick and Roll und ich glaube, das ist alles so ein bisschen natürlicher und für Detroit einfach, mussten nichts abgeben im Endeffekt. Sie haben jetzt jemanden bekommen, der ihren Floor erhöht, der ihnen die Chancen erhöht, dass sie am Ende der Saison, der regulären Saison, eine Playoff-Serie spielen dürfen. Also viel mehr schätze ich jetzt nicht, aber ich glaube, für die Pistons ist das sehr viel und deshalb sind sie für mich ein Gewinner.
Ich stimme dir mit allem zu. Also ich sehe den Move jetzt auch eher positiv. Ich bin mir einfach noch nicht sicher, ob das jetzt so einen riesigen Unterschied am Ende machen wird für sie. Aber ich glaube, also wenn er seinen Wurf wiederfindet und dann auch wieder seinen Rhythmus so ein bisschen wiederfindet und mehr auf das Level wiederkommen kann, das wir in Brooklyn von ihm gesehen haben, selbst wenn die Rolle, glaube ich, kleiner sein wird, weil dort hatte er halt die ganze Zeit den Ball in der Hand. Das wird in Detroit nicht passieren, weil da hat ja Katie die ganze Zeit den Ball in der Hand. Aber zumindest irgendwie so für Bankminuten, dann könnte er da schon helfen. Ich weiß halt einfach nur nicht, wie ist der Plan jetzt richtig mit ihm? Wie wollen sie ihn einsetzen? Wollen sie ihn dann länger behalten oder nicht? Was bedeutet das für das große Ganze? Da hatte ich halt eher so drauf geguckt. Deswegen ist es halt für mich, aus Detroits Perspektive, kann schon helfen. Ist jetzt aber auch, also ist jetzt nicht die Spurs holen die Aaron Fox oder sowas.
Nein, das ist nicht. Es ist, glaube ich, aber es ist halt im Detroiter Vakuum betrachtet einfach, wie gesagt, du hast diese letzten Jahre, du hast die Vergangenheit und du hattest eigentlich immer ein junges Team mit Talent, das aber weit unter seine Möglichkeiten performt hat. Und jetzt bist du zum ersten Mal jetzt einfach dran und dann zählt so ein bisschen auch das Hier und Jetzt, auch wenn du natürlich nicht den ganz großen Wurf hast, in meinen Augen, oder das Potenzial zum ganz großen Wurf hast, sondern aber du möchtest jetzt da diesen Moment einfach maximal nutzen. Und ich glaube, da hilft Schröder, kann Schröder ungemein helfen. Und was den Rhythmus angeht und den Wurf, es ist, also klar, man reimt sich das dann auch immer so ein bisschen zusammen. Aber irgendwo in eine Situation zu kommen, in der man sich, in der man viele Dinge tun muss, die man nicht so gewohnt ist, ich glaube, da kann man den Rhythmus schon leichter verlieren. Wenn du dann wieder in eine Situation kommst, wie du sagst, klar, Detroit läuft über Cade. Trotzdem ist es halt, ist der Stil passt natürlicher zu Schröder. Und dann in diese Situation zu kommen, kann dem Rhythmus wieder helfen, denke ich. Einfach weil die Abläufe einfach gewohnter sind. Das ist, wie gesagt, meine Interpretation muss nicht stimmen, aber es ist jetzt nicht so, dass Schröder die Pistons jetzt langsam hin zum Contender-Status führt. Es ist einfach nur, ich glaube, für den Moment ist es für ein Team, das vielleicht auch nicht den ganz großen Move machen wollte, um jetzt nicht die Entwicklung zu gefährden, um jetzt auch die Freiheiten, die sie genießen, mit was Capspace angeht, nicht zu gefährden, sondern aber trotzdem sich verbessern wollte, um das jetzt zu maximieren, glaube ich, ist es ein sehr, sehr guter Move. Also, aber es gibt natürlich, sagen wir mal so, der Lakers-Move war jetzt schon mehr Gewinn.
Ja. Oder auch die Lakers-Moves wahrscheinlich. Die Lakers-Moves, also,
und
vor allem der eine.
Cavs und ja, der eine. Der große. Ne, der große. Ne, ne, der runde. Aber er ist gar nicht so rund, Luka Doncic. Es wurde ja auch wieder. Ich finde es geil, was dann so geleakt wird. Der Luka Doncic wiegt 200 Kilo. Nein, natürlich nicht, aber wird ja so getan, als passte der nicht mehr durch eine Tür. Und dann hat man jetzt bei. hast du jetzt irgendwie beim Shooting gesehen, dass wir gesagt haben, eigentlich.
Also, sieht halt aus, wie Luca aussieht.
Ne? Sieht halt aus, wie Luca aussieht, aber jetzt irgendwie fast so, ich dachte sogar, die Arme sehen so fast sogar ein bisschen definierter aus, als ich es auch schon gesehen hatte.
Also das muss ein guter Winkel gewesen sein. Ich meine, in LA gibt es auch Leute, die halt gut Bilder retuschieren können.
Na, das stimmt. Aber es war Bewegtbild, vielleicht werden auch schon Videos retuschiert, man weiß ja nicht,
mit dieser künstlichen
Intelligenz, was da alles möglich ist heutzutage.
Ich glaube, das geht schon. Ja. Andererseits, in LA geht einiges, auch wenn es um die Veränderung von Dingen angeht. So von da, also wer weiß.
Ja.
Aber also das Ding, es ist ja auch egal. Also selbst wenn er nicht mehr durch eine Tür passt, er ist ja trotzdem halt einfach sehr gut. Also bisher hat ihn das ja nicht davon abgehalten, ein Top-5-Spieler in der Liga zu sein. Natürlich wissen wir alle, haben wir auch diese Woche schon betont, wenn die irgendwelche Einblicke in seine Krankenakte haben, die besagen, in ein paar Jahren ist das Thema durch. Wer weiß, das wissen wir halt jetzt gerade nicht, wenn er hinter den Kulissen noch irgendwelche ganz fürchterlichen Sachen gemacht hat, von denen wir noch nichts wissen, wer weiß. Dann haben die Mavs trotzdem sich nicht professionell verhalten, weil sie halt einfach keinen Trade gesucht haben, sondern einfach nur eins gemacht haben, wo sie dachten, das wäre ja eine Idee und das machen wir jetzt einfach mal. Dann haben sie halt ihren Job einfach nicht richtig gemacht, aber wenn dieser ganze Punkt nicht dabei ist, dann ist es halt noch schlimmer, weil sie dann halt auch noch diesen Spieler einfach abgegeben haben, ohne ihn abgeben zu müssen. Ja. Und jetzt haben die Lakers ihn.
Jetzt haben die Lakers ihn. Sind die Mavs für dich deshalb ein Verlierer?
Ja, ich habe sie da schon.
Ja.
Also einfach jetzt mal gesetzt den Fall, wir gehen das Ganze mal optimistisch an und sagen, dieses Team, was sie da jetzt haben, mit einer Kernrotation aus Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Klay Thompson, Max Christie, Caleb Martin, wenn er wieder gesund ist, Najee Marshall, PJ Washington, Anthony Davis, Daniel Gafford und falls, nicht wenn, er rechtzeitig zur Postseason gesund wird, weil man weiß es ja einfach nicht, Derek Lively, klingt ja defensiv schon ziemlich geil. Offensiv für mich halt echt nicht, aber defensiv ja schon, das kann man ja so sagen. Und wenn man dann sagt, die sind wirklich eher so, wie der Kollege Harrison das einschätzt und kommen in die Conference Finals oder so, dann ist es ja trotzdem erstmal noch so, dass die komplette Fanbasis dieses Team jetzt hasst. Die sind ja alle gerade unfassbar angepisst. Ich habe noch keinen Mavs-Fan irgendwo vernommen, der gesagt hat, wisst ihr was? Nee, okay. Eigentlich war das schon richtig. Nico Harrison, in Nico we trust. Das habe ich also wirklich noch gar nicht gehört. Und normalerweise, du weißt ja, wie Social Media funktioniert. Es gibt ja immer diesen Gegentake. Mhm. Zur Not von Kanye West. Komisch, dass der sich noch nicht dazu geäußert hat, nachdem er heute geschrieben hat, Free Diddy. So, weil er einfach immer das Gegenteil von allen anderen behaupten muss, weil er einfach süchtig nach Kontroverse ist. Der könnte jetzt vielleicht mal sagen, ich finde, die Mavs haben alles richtig gemacht. Das wäre dann so.
Hätten schon früher machen müssen eigentlich.
Ja, genau. Das wäre dann so der Typ, dem würde ich das zutrauen. Aber sonst, also, selbst wenn man sagt, es gäbe sportliche Gründe für diesen Deal, denen ich nicht zustimme, aber also selbst wenn, dann ist das halt einfach noch so ein sentimentales Thema. Also Luca war halt der Typ dort. Die haben den alle verehrt. so jemanden dann auf diese
Nachfolge.
Genau, so jemanden auf so eine kaltblütige Art und Weise abzustoßen, anzupissen, zu demütigen eigentlich. Das ist halt, also für das Ansehen dieser Franchise innerhalb ihrer eigenen Stadt, ja, ist das halt so ein Desaster, das wird lange dauern, um das zu reparieren. Und ich glaube, deswegen sind sie, also das macht sie noch mehr zum Verlierer von der ganzen Geschichte, für mich.
Ja, also gerade so dieses, ja, die Reaktion der Fanbasis und auch der Umgang mit Luca. Also auch dann auf dieser Pressekonferenz dann irgendwie so zwei Sätze irgendwie zu Luca und dann gleich, ich weiß gar nicht, wo ich es heute, ich habe es heute auch gesehen irgendwo, aber dann auch gleich zu Maxi Kleber überzugehen. Und Maxi Kleber, ja, Longtime Math und sowas, aber also verdienter Spieler. Aber, also ich meine, Luca hat sie in die Conference Finals geführt, in die Finals geführt, war auf dem Feld, wenn er gespielt hat, wie du sagst, Top-5-Spieler. Und dann halt einfach zu sagen, ja, war nett, ciao, danke. Das kann man ein bisschen, das finde ich auch, hätte man einfach ein bisschen weiter formulieren können sollen. Einfach auch ein bisschen mehr verbalen Respekt entgegenbringen, wenn man es schon innerhalb dieses Deals nicht geschafft hat, ihm den Respekt entgegenzubringen. So dieses, indem man, gut, wenn du ihn vorher informierst, es sticht irgendwie durch, sie wollten sich durchstechen lassen, es muss, also es ist, aber wie du sagst, es ist einfach, es kommt bei der Fanbase halt einfach sehr, sehr schlecht an. Und vielleicht gibt es irgendeine Realität, in der sie die Meisterschaft gewinnen und dann ist die Fanbase ist auch wieder in Ordnung, vielleicht, oder halb in Ordnung, vielleicht auch nicht, aber es ist, ja, also ich glaube, es ist halt mehr kaputt gegangen, einfach nur als, wir haben einen Teil unserer Zukunft geopfert, womöglich, um im Hier und Jetzt nicht unbedingt besser zu sein. Zumindest, es gibt durchaus Argumente, die dafür sprechen, dass sie nicht besser sind als mit Luca.
Stell dir mal vor, die kommen nicht in die Playoffs.
Ja.
Es ist möglich, also ich würde es nicht drauf setzen, aber es ist ja auch nicht genau so, dass das irgendwie gerade garantiert wäre, dass die da reinkommen in der Western Conference.
In der einen Saison ohne Luca, als sie dann quasi hinten raus, oder was heißt ohne Luca, der sie hinten raus getankt haben, um dann Derek Lively zu bekommen, und dann Derek Lively bekommen haben, ich weiß jetzt nicht, ob sie gesagt haben, wir müssen unbedingt tanken, um Derek Lively zu bekommen, aber du weißt hoffentlich,
was ich meine. Du hast ihn immerhin diesmal nicht Blake Lively genannt, deswegen. Ja,
das ist schon, ne? Ich lerne. Das ist der positive Holy-Effekt, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Aber da wusstest du, sie sind nicht in die Playoffs gekommen, weil Verletzungen, weil da haben sie auch für Kyrie getradet während der Saison. Da wusstest du im Endeffekt, sie haben Luca und das wird schon. Ne, kämen sie jetzt nicht in die Playoffs, würdest du sagen, oh fuck, aber nächstes Jahr ist Kyrie 33 und Davis 32. Und
nächstes Jahr ist gut, nächsten Monat sind nächsten die beide 33.
Also dann, genau, dann 34 und so. Ne? Also und das Fenster schließt sich. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit und jetzt haben wir eine Saison massiv verschwendet.
Wir haben ja noch Klay Thompson zum Glück. Das ist ja noch ein junger, junger Hüpfer auf dem besten Weg zu seinem Zenit.
Ja, der auch junge Gelenke hat und so weiter. Deshalb, ja, es ist, glaube ich, dieser Deal. Es gibt eine Realität, glaube ich, in der die Mavs kurzfristig auf irgendeine Art profitieren. Also wie gesagt, wenn dieser Plan aufgeht, sie sind defensiv so eklig, dass irgendwie kein Team weiß, was es so richtig machen soll. Ich glaube, wir haben alles, was spielerisch angeht, haben wir alles schon durchgekaut die Woche. Also die offensiven Fragezeichen, Davis Curry als erste Option, Ballhandling, Shooting etc. Aber es gibt eine Realität, in der es irgendwie funktioniert. Aber ob es das wert war, all das, was du auch angesprochen hast, ich bin nicht sicher. Nico Harrison hat so entschieden, die Besitzer haben so entschieden. Und jetzt, ja, für den Moment Verlierer, vielleicht stehen wir hinten raus alle dumm da, weil es unfassbar gut funktioniert und Luca keinen Bock auf LA hat. Ist schon witzig, wie er immer so ein bisschen, er steht immer so ein bisschen verloren da, finde ich irgendwie gerade. Also ich glaube, es ist einfach so sein Gesichtsausdruck auch, aber er ist immer so, ja.
Ich glaube, dass der schon auch einfach ganz schön schockiert ist.
Auch dann, ja.
Ich glaube nicht, dass der das hat kommen sehen, dass sowas jemals passieren könnte. Da geht es ihm wie vielen anderen.
Und das haben wir auch schon gesagt, das könnte natürlich für die Mavs noch mehr zum Verlust werden, weil wenn er dadurch halt sagt, Freunde, okay, dann...
Wenn sie jetzt einfach dauerhaft den rachsüchtigen Luca dadurch entfacht haben, dann macht es das halt alles irgendwie noch ein bisschen schwieriger, als es eh schon ist. Also dieser Trade wird uns noch viele Jahre beschäftigen, das kann man auf jeden Fall so sagen.
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, ob es die Realität gibt, wo die Mavs in irgendeiner Form davon profitieren. Aber wir werden sehen.
Also genau. Ich will einfach nur nichts ausschließen. Also ich denke auch, dass es wahrscheinlicher ist, dass man in ein paar Jahren sagt, das war jetzt keine so gute Idee, aber ich will jetzt nichts ausschließen. Und du weißt, ich wünsche mir keine Lakers-Meisterschaft, aber ich fände es schon interessant, wenn, also ich glaube auch nicht dran, aber wenn es in Jahr 1 klappen würde einfach und Luca irgendwie Finals MVP.
Ich wünsche mir, dass die beiden Teams im Play-In aufeinandertreffen.
Ja, das haben
wir
schon.
Es muss ja gar nicht direkt Finals sein. Also das würde mir schon reichen. Und dann will ich halt 70 Punkte von Luca sehen.
Ja. Ja.
Wie er dann da steht und schreit, Tobias Harris over me. Der nichts mit der Nummer zu tun hat, aber du weißt, wie es ist.
Er
hatte damals ja auch nicht direkt was mit der Jimmy Butlers Nummer zu tun. Aber das ist ein anderes.
Er wurde einfach nur so angepöbelt.
Ja, eigentlich hätte Ben Simmons over me schreien müssen. Egal.
Lakers Gewinner.
Ja, auch da, also da wir ihn jetzt gerade eben noch nicht angesprochen haben, Mark Williams, ist, finde ich schon auch, also, der Gewinn ist Luca, aber der Gewinn ist auch, dass sie ihre Assets dafür nicht alle abgeben mussten und dann noch die Möglichkeit hatten, welche von den Assets für einen Spieler abzugeben, der Fragezeichen mitbringt für mich. Also,
ja.
Ich habe den ja über die letzten Jahre auch immer schon mal gesagt, ich finde, der hat auf jeden Fall Potenzial und ich will das mal sehen, ob das möglich ist, wenn der und LaMelo mal gleichzeitig für eine Weile fit sind, ob dann vielleicht um die beiden sowas Ähnliches wie ein kompetentes Team entstehen könnte in Charlotte.
Mhm.
Das ist nicht passiert, aber man hat diese Saison zumindest gesehen, wenn er dann fit war, dass er halt offensiv schon echt eine Präsenz sein kann, so als Roleman. Das ist ja ein Spielertyp, den Luca einfach haben will, wovon er auch profitiert. Das haben wir nicht erst in der letzten Saison gesehen, dass das halt einfach etwas ist, womit der sehr gut harmoniert, weil er auch einfach der beste Lobpasser der Liga wahrscheinlich ist. Und da dann so ein Target zu haben, ist einfach mega viel wert. Deswegen, das wird einfach schon was bringen. Defensiv, diese Saison war nicht so gut, also auch seine Rim-Defense war nicht so gut, aber ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Also über die ersten beiden Jahre, die er in der Liga war, Anzahl von Spielen ist halt einfach nicht hoch genug, aber die Minuten, wo er dann da war, da war Charlotte defensiv schon immer deutlich besser. Und in seiner Rookie-Saison hatten die in seinen Minuten sogar ein richtig gutes Defensiv-Rating. Mhm. Also ich glaube 84. Percentile. Das ist ja nicht nichts, wenn man bedenkt, dass Charlotte eigentlich ein Kack-Team war. Das darf man, finde ich, auch nicht vergessen. Also der hat für mich schon Potenzial defensiv. Und wenn das aufgeht und man dann irgendwie sagen kann, dann haben sie ihn, dann haben sie Luca, dann haben sie Reeves. Die sind alle zwischen 23 und 26 und dann hast du halt schon mal drei Eckpfeiler für so die nächste Ära. Und vor ein paar Tagen hattest du halt eigentlich außer Reeves keinen Eckpfeiler für die nächste Ära. Und das macht dann schon einiges aus. Ich finde es ja nach wie vor auch einfach sehr lustig, dass Williams jünger ist als Dalton Connect. Aber also, insofern hat man sich halt einfach verjüngt und so. Also das, so die Tür zu einer neuen Ära aufgestoßen. Während man in der alten noch drin ist, weil LeBron ist ja auch noch da. Der jetzt der jüngste und der älteste Spieler der NBA-Geschichte mit einem 40-Punkte-Spiel ist, was ich einfach nur unfassbar finde. Aber der Kollege ist halt auch schon seit einer Weile dabei. Ja. Ist im Moment ja gut drauf. Also mal gucken, was das auch mit dem macht. Aber ja, also klar, die Lakers sind der größte Gewinner der Deadline. Ja. Kann man gar nicht anders sagen, finde ich.
Ja, ich finde auch bei Williams, also ich meine, klar, diese gesundheitlichen Fragezeichen, die sind schon groß. Also Rücken und Fuß bei einem Center und dann noch und damit so viele Spiele schon ausgefallen, Anfang der Karriere, ist jetzt kein gutes Zeichen, beziehungsweise das kann schon auch schiefgehen. Aber so vom Talent her und was du alles angesprochen hast, so eine noch dazu zu holen, wenn du sagst, okay, wir brauchen noch einen Big, das ist schon, ja, das ist schon sehr, sehr viel wert. Und wie gesagt, letzten Freitag, heute vor einer Woche, noch keine Zukunft gehabt im Grunde. Und jetzt auf einmal geht's einfach nahtlos weiter im Prinzip. Das ist schon damit, das ist ein Riesending. Und du bist auch im Hier und Jetzt. Also wie gesagt, ich glaube auch mit Williams sind sie jetzt für mich kein klarer Meisterschaftskandidat. Aber wer weiß, was nächstes Jahr ist. Also das, oder übernächstes Jahr. Ja, deshalb Lakers Gewinner. Weiterer Gewinner?
Jimmy Butler. Also man kann es auch wahrscheinlich Jimmy Butler und die Warriors miteinander zusammenfassen, weil sie halt schon ohne zu viel abzugeben schon sich in Sachen Talent klar verbessert haben. Das muss man schon sagen. Ich bin trotzdem ja auch immer noch so ein bisschen, sag ich mal, lauwarm, was den Deal für sie angeht, weil ich einfach nicht glaube, dass sie dadurch zu einem Contender werden. Aber ich glaube schon, dass sie besser werden und mehr die Chance haben, nochmal relevant zu sein. Und vielleicht ist das auch das Hauptziel, um was es geht. Und dafür,
konstant, also klar, Wingen.
Konstant also, weiß ich nicht, weil dafür ist ja auch einfach Availability ein Thema und das ist ja jetzt nicht unbedingt sein Ding.
Ja, Aber so dieses, dass sie jetzt halt, dass sie seit jetzt schon im zweiten Jahr in Folge diese krassen Ausschläge immer haben.
Also das, da, also ist, halt, das ist für mich nicht gesagt, dass das nicht, also dass das dadurch jetzt weg ist.
Ich glaube, wenn ich, na, es ist für mich nur weg, wenn nur nicht weg, wenn es halt verletzungsmäßig schwierig wird. Also, und das ist jetzt nicht, natürlich nie auszuschließen bei Jimmy Butler. Aber ich glaube schon, dass ihr Floor einfach jetzt höher, also ich bin mir sicher, dass ihr Floor höher ist.
Sollte er sein, ja. Klar. Also auch allein schon, weil man halt weniger diese Abhängigkeit von Steph hat, weil letztendlich ist, wir sind alle große Freunde von Steph, aber er ist ja auch so wackelig. Also er ist ja nicht mehr so, dass in jedem Spiel du diese unfassbaren Leistungen von ihm bekommst, sondern du bekommst sie halt irgendwie wahrscheinlich einmal die Woche oder so und da bist du dann auch, da kannst du dann auch gegen die meisten Teams gewinnen. Und du hast aber halt auch Leistungen, wo halt einfach der Dreier nicht so fällt, es schwer für ihn ist, sich irgendwie genug gute Abschlüsse zu verschaffen. Es gab vorher keinen anderen im Team, der das konnte und dann kriegst du halt schnell Probleme. Und dagegen ist Butler natürlich auf jeden Fall eine Absicherung, eine große Hilfe, weil der einfach Offense kreieren kann für andere. Und das sollte dann auch, wahrscheinlich hilft es auch bei der Konstanz von Curry.
Ja.
Also ich glaube gerade, es ist wahrscheinlich für die alle ganz gut, dass jetzt auch All-Star Pause dann ist und man sich halt so ein bisschen absprechen, ein bisschen sortieren und vielleicht auch noch mal kurz so ein bisschen sammeln kann. Also auch für Curry ist das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und dann so noch schauen, ob man noch mal angreifen kann. Und ja, also die Chance dafür steigt, dass man angreifen kann, selbst wenn man nicht auf das Level von den Top-Teams oder zumindest von OKC kommen kann, glaube ich.
Ja, also OKC sehe ich auch nicht.
Aber das ist genau, Denver sehe ich auch nicht.
Denver sehe ich auch nicht. Aber das ist auch das, was ich im Livestream gestern gesagt habe, einfach, dass es auch darum geht, irgendwie Curry jemanden an die Seite zu stellen, der ihn einfach entlastet. Weil das ist halt, also wenn man überlegt, jahrelang hat er irgendwie Clay an seiner Seite, Draymond war dann mal offensiv noch mehr involviert, das System insgesamt hat besser funktioniert, teilweise war Kevin Durant da, Wiggins 22 und jetzt und Wiggins hat ja eine gute Saison gespielt bis jetzt, aber jetzt war es schon halt einfach offensiv sehr, sehr viel, war er schon sehr, sehr viel allein auf sich alleine gestellt, beziehungsweise es gab halt Wege und Mittel, zum Beispiel halt Kuminga stehen zu lassen oder halt Leute Richtung Curry, sich als Defense Richtung Curry zu orientieren und Kuminga trotzdem jetzt nicht die ganz große Exit-Strategie sein zu lassen. Und mit Butler ist das halt einfach irgendwie weg. Und ich glaube, das hilft Curry sowohl spielerisch, dass er einfach konstanter spielen kann, als auch was halt irgendwie seine Kraft angeht. Das geht natürlich dann Hand in Hand, aber auch so dieses, also du willst ja Curry auch nicht verheizen mit 36. Also ja. Das ist halt
das, was sie letztes und dieses Jahr bisher gemacht haben.
Genau. Und das geht jetzt halt so ein bisschen, das wird jetzt, denke ich, leichter. Deswegen ist das gut, auch wenn wir jetzt nicht sagen, okay, sie holen jetzt Butler und sind jetzt Mitfavorit auf den Titel oder Mitfavorit auf Conference. Ich meine, auch die Warriors müssen erstmal in die Playoffs kommen.
Aber ja.
Das gilt das gleiche wie für die
Nets. Ja, also die meisten Teams, die jetzt wirklich aktiv waren, die sind irgendwie im Westen in der Play-in-Range.
Ja.
Das ist halt echt so. Also, da wird so der Stretch bis zu den Playoffs einfach richtig spannend. Also ich bin, es wird faszinierend zu sehen, wer sich da am Ende durchsetzt, weil halt auch irgendwie alle Teams mehr oder weniger für sich argumentieren können, dass sie da auf jeden Fall durchgehen.
Und man darf nicht vergessen, dass von unten gerade die Portland Trailblazers kommen.
Die kommen auch noch, die Sporen kommen auch noch.
Ja, mit 9 Siegen aus den letzten 10 Spielen.
Ja. Die haben nichts gemacht, weil sie jetzt halt auch einfach rausgefunden haben, dass sie in Wirklichkeit doch ein Superteam sind.
Genau. Sie verteidigen, glaube ich, extrem gut. Also ich muss sagen, ich habe lange kein Blazers
gespielt. Jumaane Kamara. Und Dominaten.
Dominaten. Dominaten ist
damals der Gegenwert für Jusuf Nurkic. Never forget. Wenn Jusuf Nurkic eine No-Trade-Klausel hätte, dann wäre er wahrscheinlich die schlimmste Personalie, die sie in der Matt-Ishbia-Ära
ja.
sich herangezogen haben. Aufgrund der No-Trade-Klausel ist immer noch Bradley Beal die Nummer 1, aber Nurkic, dieses ganze Missmanagement von der Position, ist zumindest Platz 2.
Ja.
Meinst du, es gibt ja diese Stepien-Regel, die benannt ist nach einem Besitzer, der für eine Zeit lang mal die Cavs hatte, nur Scheiße gebaut hat und dann
wurden alle Picks
dann weggetradet. Die NBA, als sie andere Besitzer gesucht haben für diese Franchise, denen Draftpicks geschenkt haben, quasi als Argument, um wieder reinzukommen. Und also die anbetteln mussten, dass sie bitte doch diese Franchise übernehmen können.
Mhm.
Das würde jetzt bei den Suns nicht passieren, aber meinst du, es gibt vielleicht irgendwann eine Ishbia-Regel, die zum Beispiel sowas besagt wie, wenn du ein Team übernimmst, dann musst du davor so eine Art Idiotentest ablegen für, verstehst du, was Salary Cap ist? Verstehst du, wie CBA funktioniert? und musst halt zumindest einen gewissen Score erreichen. Meinst du, sowas gibt's vielleicht irgendwann? Weil ich glaube, so krass vor die Wand gefahren hat innerhalb von 2 Jahren selten irgendjemand irgendwas in der NBA.
Es könnte schon sein, dass man da versucht, irgendwie zu reagieren. Weil das ist, also die Suns sind schon echt, also auch dass sie sich halt, das ist ja diesen, gut, wahrscheinlich musst du halt, wenn du einmal auf diesem Weg bist, kannst du nur noch links und rechts ganz, ganz weit runterfallen, wenn du versuchst, weil umdrehen ist nicht mehr, weil der so schmal ist.
Und sie versuchen jetzt ja zu streuen, dass sie nie irgendwelche Gespräche geführt haben, was Kevin Durant angeht. Mhm. Was halt auch kein Mensch auf der ganzen Welt ihnen glaubt. Also.
Ja. Also es ist schon krass, wenn du, sie hatten mal Potenzial. Sie waren mal, wann war diese Luca-Serie, wo sie einfach als Bestes, 22, oder? 21, 22?
Ja, 21 waren sie in den Finals, ja, 22 genau. Haben sie die beste Bilanz der Regular Season gehabt und sind dann komplett in Flammen aufgegangen gegen Luca.
Und dann haben sich Paul und Booker über Luca lustig gemacht in der Pressekonferenz und er nahm es persönlich.
They fucked around and found out, wie die jungen Leute es ausdrücken.
Ja, ja. Was ist, everybody can act tough when they're up? Oder wie, was hat Luca gesagt?
Irgendwie sowas in der Art, ja.
Und dann Spiel
7. So war das dann.
Spiel 7, Kernschmelze. Und dann war es vorbei. Ja.
Das war ja noch vor Ishbia.
Das war vor Ishbia, genau. Und dann kam nicht dann Ishbia?
Ishbia hat es ein halbes Jahr später, da im Januar übernommen und innerhalb von 2 Tagen dann diesen KD-Trade erstmal gemacht.
Ja.
Indem man das halbe Team geschröpft hat und dann ein halbes Jahr später kam halt Bradley Beal.
Also ich sag's immer wieder. Es ist einfach, blind Superstars zu holen, ist einfach Quatsch. Blind.
Zumindest manche Superstars.
Nicht schon wieder Durant Slender.
Wer möchte, kann sich den Livestream von gestern übrigens noch reinziehen. Der ist jetzt mittlerweile auch bei YouTube öffentlich. Also
genau.
Könnt ihr euch noch reinziehen? Da gibt es auch eine KD-Diskussion inklusive Witze darüber, dass er irgendwie immer irritiert ist, egal wo er ist.
Ja. Ist immer irritiert.
Ein schlecht gelaunter Mensch. Noch ganz kurz zu Butler. Da halt letztendlich, er hat sich jetzt über Monate wieder aufgeführt für den Arsch und hat trotzdem seinen Willen bekommen. Und das macht ihn auch schon zum Gewinner. Selbst wenn es jetzt nicht sein Wunschziel Nummer 1 war, aber trotzdem eins, wo er halt direkt eine Gehaltserhöhung plus ein extra Vertragsjahr bekommen hat, wo er in Kalifornien ist, wo er vielleicht auch Bock drauf hat und in einer etwas relevanteren Situation vermutlich und zumindest auch bei einem Team, was ihn haben will, was ja in Miami einfach scheinbar nicht mehr so richtig der Fall gewesen ist.
Wobei
insofern, Jimmy always wins.
Jimmy always wins, ja. Wobei das ja auch so ein bisschen auf seinem Mist gewachsen war, dass Miami ihn nicht mehr haben wollte. Also er hatte
ja natürlich.
Also das war,
ich finde trotzdem, dass man auch sagen kann, dass die Heat ihm gegenüber ganz schön undankbar sind, wenn man bedenkt, dass der da in 4,5 Jahren echt mehr gerissen hat mit dem Team, als irgendjemand dem realistischerweise hätte zutrauen können. Der hat da schon seinen Teil abgeliefert. Die letzten 1,5 Jahre waren halt nicht so toll, aber er war auch letztes Jahr, wenn er gespielt hat, war der immer noch verdammt gut. Es wurde immer so getan, als wäre das so ein Stinkerjahr gewesen. Aber also wenn man sich mal irgendwie so ein bisschen die Metrics anguckt, selbst von diesem Jahr, wo er teilweise einfach keinen Bock hatte und Arbeit verweigert hat, die Metrics sind immer noch richtig gut. Also Jimmy Butler ist immer noch ein verdammt guter Spieler.
Ja.
Und ich finde schon, dass man da auch bei allem Respekt vor den Heat auch auf die den Finger zeigen kann und sagen kann, dass die diese Ära, wenn man das so nennen will, diese 4,5 Jahre, da hat er mehr seinen Job erledigt als die.
Ja, das war ja auch einer seiner Vorwürfe quasi. Oder
ja, hieß und der ist auch legitim.
Ja, dass sie das nie geschafft haben.
Natürlich ist es in der NBA immer so, dass das, was du gerade gezeigt hast, ist wichtiger, also gerade zeigst, ist wichtiger als das, was du vor einem Jahr gezeigt hast. Und deswegen, das ist dann halt bei Vertragsverhandlungen ein Problem. Andererseits, ja, weiß ich nicht. Dass er da verärgert ist, wie sie insgesamt mit ihm umgegangen sind, finde ich ehrlich gesagt, das ist schon okay.
Ja.
Ja, wie er sich dann damit verhalten hat, wie gesagt, das sind immer andere Nummern. Aber genau. Es gibt einen Punkt für einen gewissen Groll, finde ich.
Ja, würde ich zustimmen. Und so ist es, also ja, jetzt ist er da, kam raus, hat seinen neuen Vertrag. Und ich bin sehr gespannt, ob wir wieder, also in welcher Verfassung er jetzt halt dann aufläuft in Golden State.
Ich tippe, er wird ziemlich abliefern.
Wahrscheinlich, es ist ja schon so, diesen Antrieb hat er ja schon. Also ja. Es ist ja auch nicht. In der Vergangenheit war ja auch nicht zwingend Geld sein Antrieb, sondern eher, ich zeige euch mal, was möglich ist mit mir.
Ich denke, Geld spielt schon von Verträgen auch immer eine Rolle.
Geld spielt immer eine Rolle, aber Jimmy, also Butler ist, glaube ich, schon jemand, der sich auch auf der anderen Ebene beweisen möchte.
Und ja, sich sehr gut, das glaube ich auch.
Sich sehr gut Motivation ziehen kann, wenn Dinge so laufen, wie sie.
Er ist auch ein Troll. Also ich glaube, er und Luca sind da auch in der Hinsicht ein bisschen vergleichbar. Also die haben, glaube ich, auch beide dann Bock zu zeigen und auch Leute noch ein bisschen dafür lächerlich zu machen, dass sie nicht an sie geglaubt haben. So, also das glaube ich auf jeden Fall auch.
Weiterer Gewinner, Cleveland, richtig?
Genau, Cleveland auf jeden Fall. Also wenn man sich mal so anguckt, so von den 7 besten Teams der NBA laut Bilanz hat nur ein einziges einen Deal gemacht, um sich wirklich zu verbessern. Und das sind die Cavs.
Ja.
Und ich finde den Deal echt gut. Also man kann Hunter auch ein bisschen kritisch sehen, weil er über seine Karriere jetzt auch nicht unbedingt ein Muster an Konstanz war. Sowohl was Defense als auch was die Offense angeht, ist auch nicht unbedingt ein leidenschaftlicher Passer, darf man auch dazu sagen. Und Cleveland hat ja schon eine Pass-heavy Offense. Mhm. Aber wenn man dann halt guckt, wen er ersetzt, mit Caris LeVert, der jetzt auch nicht unbedingt der allerschnellste Ballmover in der Geschichte war, dass er ein besserer Shooter ist als der, gerade so aus Catch-and-Shoot-Situationen, dass er einfach größer ist, damit auch ein passenderer Körpertyp für Aufgaben, die in den Playoffs vielleicht anstehen werden. Also beispielsweise Jason Tatum, gegen den er in der Vergangenheit auch in Serien schon mal phasenweise ganz okay ausgesehen hat. Da macht es einfach, also ergibt das, glaube ich, Sinn, zumal sie dafür nur entbehrliche Veteranen abgegeben haben plus Zweitrunden-Picks und 2 Swaps, die wahrscheinlich nicht eintreten werden. Also das ist halt alles vollkommen vertretbar, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dieser Deal macht sie besser und gefährlicher und runder für die Playoffs.
Fast für mich alles zusammen. Also es war eine gute Idee. Und es ist natürlich immer so diese Mid-Season-Geschichten. Es sind immer die Frage, wie schnell man dann irgendwie auf eine Ebene kommt. Gerade auch, wenn so eine Offense wie die der Cavs, die ja auch darauf fußt, dass das alles gemeinsam funktioniert, muss man natürlich sehen. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall bei dir, dass er auch einfach mehr Möglichkeiten eröffnet. Also durch seinen Körpertyp. Einfach, dass er dann auch mal auf die 4 ausweichen kann, dass er dann irgendwie, gerade wenn sie staggern, was sie ja gern machen, also Mobley, Allen, Mitchell, Garland, dass er dann halt da jetzt noch als zusätzlicher Spieler halt deutlich besser reinpasst, einfach aufgrund seiner Athletik und sowas. Und das war ja schon eine Komponente, die den Cavs auch gefehlt hat in der Vergangenheit. Ja. Und
er kann eigentlich in allen Lineups kann eine Rolle spielen.
Ja. Also Snibbelstück.
Ja, vielleicht. Auch wenn er jetzt nicht der, er ist eigentlich nicht der typische Connector, aber vielleicht für diese Rotation kann er die Rolle vielleicht trotzdem so ein bisschen übernehmen und es einfach abrunden. Dann habe ich als Gewinner halt noch die Spurs.
Ja.
Auf jeden Fall. Weil Point Guard der Zukunft, Partner für Victor, zweiter Star, jemand, der guter Crunch-Time-Scorer ist, also einer der besten, was einfach eine Schwäche war, der gerne nach San Antonio wollte und dafür mussten sie halt nichts von ihren jungen Spielern abgeben. Sie mussten auch von ihren Draft-Picks bei weitem nicht alles abgeben. Hast du es gesehen? Ich fand es ein bisschen lustig, als Fox vorgestellt wurde, hat er auch einfach explizit über die Draft-Picks der Hawks gesprochen, die ihnen gehören. Also ich irgendwie auch so, ja, die haben wir immer noch. So. irgendwie ein bisschen lustig.
Ja.
Und die Hawks haben ja jetzt gerade auch eher Lottery-Moves gemacht, würde ich mal sagen. Also die haben ja Leute abgegeben, unter anderem Hunter, unter anderem
Bogdanovic
und haben halt Jalen Johnson für den Rest der Saison verloren und ohne den eh schon ganz schön gestruggelt. Also ich weiß nicht, ob da der Pick nicht sogar noch besser wird dadurch.
Eine Cooper Flag.
Ja, das will ich mal nicht hoffen, aber wer weiß. Auf jeden Fall ist es für die Spurs erstmal mega gut gelaufen, weil sie sich eigentlich nichts von ihrer Flexibilität genommen haben, sich immer noch halt mehr oder weniger in Ruhe angucken können, wie gehen wir mit den jungen Spielern um, wie entwickelt sich das, und sie sind dabei aber halt einfach ein viel besseres Team als noch vor einer Woche, weil sie einfach einen richtig guten zweiten Spieler bekommen haben.
So ist es. Noch dazu einen, der mit Wemby spielen kann, von dem Wemby profitieren kann, der von Wemby profitieren kann.
Ja.
Also das, Und dadurch hat auch die Entwicklung einfach beschleunigen können. Das ist ja auch entscheidend. Verlierer, Mavs haben wir schon gesagt. Ich muss noch die Bulls in den Ring werfen. Einfach weil ich über die Bulls reden will. Nein, weil ich habe es ja gestern kurz gesagt.
Ich kann mir nicht helfen.
Es geht einfach nicht. Nein, aber ich habe es gestern gesagt, wenn man den Gesamtkontext betrachtet, sie haben mit Caruso, mit DeRozan, mit Levine im letzten oder in einem Dreivierteljahr so 3, vielleicht ihre 4 besten Spieler getradet, haben dafür keinen einzigen First-Round-Pick zurückbekommen. Und bei allen Dingen, die du, die bei Zach LaVine im Argen lagen, bei der Situation um DeRozan, aber sie waren als Team, das sich neu aufstellen will, das neu strukturieren will, ja, ist das einfach wahnsinnig wenig. Sie haben jetzt ihren eigenen Pick zurück. Den hätten sie dieses Jahr wahrscheinlich so oder so behalten, aber sie haben ihn auch für die Zukunft zurück, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, das ist gut, weil das die Planung erleichtert, weil das auch mögliche weitere Deals erleichtert. Grundsätzlich aber ist es einfach nicht gut verhandelt. Und es kommt halt noch dazu, dass sie es nicht geschafft haben, diese sehr, sehr gute Saison, die Nikola Vucevic spielt, daraus Kapital zu schlagen. Weil das wäre schon der, wenn du sagst, wir reißen ein, wenn du sagst, wir gehen jetzt Richtung Lottery, wir geben den Jungen Spielzeit, dann klar ist immer gut, du hast irgendwie einen Veteranen da, der auch noch für eine gewisse Struktur oder eine gewisse Struktur begünstigen kann. Aber in dem Fall, das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu bekommen. Vielleicht haben sie nach zu viel gefragt, aber dann jetzt damit anzufangen, wie oft, das ist das x-te Mal, dass sie zu lang auf jemandem sitzen.
Ja, und das ist der Punkt.
Und das aus diesen Fehlern auch nicht zu lernen oder aus diesem Fehler nicht zu lernen, das ist halt, ja, das ist irgendwie Quatsch. Also das ist einfach, und das ist irgendwie dann auch irgendwann nicht mehr verzeihbar. Und jetzt hast du, es kann alles gut laufen. Es kann sein, sie kriegen einen Top 5, Top 3 Pick im nächsten Draft und bekommen dann ihren Franchise da, dann ist es gut. Aber dann hast du immer noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Fragezeichen hinterlassen in nahezu allen Deals, die du durchgezogen hast in den letzten Jahren. Und das ist halt, ja, und wie gesagt, du stehst halt, du hast deine Pick-Situation nicht massiv verbessert und hast es nicht geschafft, einen Spieler zu traden, bei dem es lange hieß, schwierig, der jetzt aber eigentlich wirklich hätte Teams weiterhelfen können und du hast es nicht hinbekommen, daraus Kapital zu schlagen. Das ist unverzeihlich, Ole Fox, unverzeihlich.
Es ist halt einfach seit vielen Jahren extrem schlechtes Asset Management, was sie machen. Und ich weiß, man muss das nicht mögen, da so über, also dann de facto über Spieler zu sprechen, aber also die Bulls sind einfach da jetzt schon mehrfach richtig komisch vorgegangen, haben irgendwie ihr Timing war schlecht, sie haben dann gewartet, bis die Leute eigentlich absehbar sehr doll an Wert verloren haben, immer irgendwie im Zweifel gedacht, nö, lieber Status Quo, statt, okay, eigentlich, wo gehen wir denn hier hin? Sind wir doch mal ehrlich. Lass uns mal versuchen, irgendwie jetzt hier vielleicht proaktiv zu sein. Es war immer nur reaktiv, immer super langsam. Und das setzt sich jetzt halt fort. Ich sehe auch durchaus das Potenzial, dass ihnen das mit Coby White auch so laufen wird. Mhm. Und ich weiß, dass der ein ganz guter Spieler wird. Aber auch da kannst du halt überlegen, ist der in unserer Situation gerade wirklich notwendig, dass wir den behalten? Ist das wirklich jemand, der dann irgendwie in der nächsten Ära von uns, wann auch immer die losgeht, eine tragende Rolle spielt? Oder macht das Sinn, wenn wir jetzt halt vernünftige Angebote für den bekommen, zu sagen, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, selbst wenn der dann vielleicht mal sogar etwas früher gewesen wäre, als das, was Leute erwarten. Aber sie schieben das halt immer so lange raus, dass man dann halt irgendwann in komischen Situationen ist. Auch mit deinem Freund Paddy Dubs, ne? Ja. Der jetzt diesen Vertrag bekommen hat und der gleiche Spieler geblieben ist. Wobei, seitdem er von der Bank kommt, ist er natürlich eine Maschine. Ja, aber du weißt, was ich meine. Es ist auch nicht ideal, wenn du deinen früheren Top-10-Pick, der jetzt in seinem fünften Jahr ist, wenn der dann dadurch aufblüht, dass er auf einmal von der Bank kommt. Das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt das, was du haben willst. Und auch da hätte man halt längst irgendwie gucken können, ob man da nicht mal aktiv wird. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Thema bei den Bulls. Ich würde da auch bei den Verlierern die Raptors mit reinnehmen, die zwar interessantere junge Spieler haben aus meiner Sicht, also halt vor allem Scottie Barnes haben, das ist ja schon mal was, aber alles, was sie drumherum machen über die letzten Jahre, geht halt für mich auch kreuz und quer. Also es gibt da keine erkennbare Linie, sondern es gibt irgendwie so fünf verschiedene Richtungen und jeder zweite Move zielt dann wieder auf was anderes ab. Also ich habe es ja gestern auch schon gesagt, so man hat letztes Jahr festgestellt, die Kombination Siakam, Barnes, die ergibt irgendwie keinen Sinn. So, Siakam ist zu viel am Ball, die haben irgendwie ähnliche Wirkungsbereiche. Jetzt holen sie dann eine schlechtere Version dieses Spielertyps in Brandon
Ingram. Andere halt auch irgendwie, ne? Weil Ingram halt stationärer quasi ist und Siakam ist noch ein bisschen dynamischer irgendwie.
Ja. Ja, aber also vor allem ist er halt auch jemand, der super viel den Ball in der Hand hat, der jetzt nicht dein Floor Spacer ist oder sowas in der Art, der über die letzten Jahre in New Orleans gezeigt hat, er kann ein richtig guter Spieler sein, wenn er den Ball richtig viel in der Hand hält. Aber das ist ja bei allen anderen Raptors-Spielern auch so. Also ja. Barrett hat gerne viel den Ball in der Hand, ist auch ganz gut, wenn er den Ball viel in der Hand hat. Barnes sowieso, dann hast du noch Quickly. Also wer ist da irgendwie der Off-Ball-Spieler? Und also was ist das Ziel? Zumal Ingram natürlich auch einfach sagen kann, im Sommer, irgendwie finde ich Kanada nicht so geil. Ich unterschreibe jetzt woanders. Er ist ja dann Free Agent. Und dafür hat man jetzt, ist wahrscheinlich kein toller Pick, den man dafür abgegeben hat, aber man hat trotzdem schon einen Pick abgegeben. Und also ich weiß halt einfach nicht, was das Ziel davon ist. Natürlich ist Brandon Ingram immer noch ein talentierter, guter Spieler. Ich finde es übrigens lustig. Er und De'Aaron Fox sind beide 27 Jahre alt, waren beide exakt einmal All-Star. Aber fit und sowas spielt halt schon eine Rolle. Und hier sehe ich den Fit halt einfach gar nicht. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Raptors das machen. Weil sie über die letzten, die haben halt auch mit so manchen ihrer Leistungsträger viel zu lange gewartet, haben sich dadurch auch vollkommen ohne Not nicht am Wemby-Rennen beteiligt damals, um dann aber direkt danach zu sagen, okay, und jetzt sind wir aber raus. Und jetzt kommen dann irgendwie wieder solche Geschichten. Also ich weiß aber nicht so richtig, wo sie hinwollen. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht wissen, wo sie hinwollen. Und das klingt für mich immer nach Bullenzone.
Es wirkt ein bisschen so. Also es ist so, also ich habe Ingram auch nicht, also Toronto war jetzt nicht das Team, mit dem ich gerechnet hatte in Bezug auf.
Gut, fairerweise habe ich mit keinem Team gerechnet. Ich hatte einfach keine Ahnung, was mit dem passiert.
Ja, genau. Also ich dachte so, ja, da muss er hin und das würde perfekt passen. Und die haben doch auch die nötigen, die sind auch in der richtigen Situation, um das dann möglich zu machen. Hatte ich jetzt auch nicht. Aber Toronto ist jetzt nicht so, okay. Sondern Toronto ist eher so, okay. Also ich bin da bei dir. Ich sehe jetzt den Fit auch nicht wirklich. Was genau denn jetzt rumkommen soll. Ich weiß es nicht. Ja, komische Geschichte irgendwie. Wir haben über Phoenix, glaube ich, groß gesprochen. Phoenix ist für mich ein Verlierer, einfach dadurch, dass sie diesen großen Deal machen wollten, dadurch, dass sie die Dinge durchrütteln wollten, weil sie gerade so ums Play-In kämpfen und eine ausgeglichene Bilanz haben und einfach nicht aus dem Arsch kommen in dieser Saison und es nicht funktioniert hat. Also Jimmy Butler ist jetzt nicht da. Sie sind im Endeffekt noch in der gleichen Situation. Man kann sagen, dass sie Nurkic-Vertrag, dass sie es geschafft haben, Nurkic zu traden mit diesem Vertrag und gleichzeitig noch mit Cody Martin einen Spieler reingeholt haben, der also als einen Typus verkörpert, den sie jetzt nicht massiv hatten. Dass das so ein kleines Erfolgserlebnis war, ist, muss natürlich noch einen First-Rounder drauflegen, einen aus, den sie da von den Jazz bekommen hatten, der jetzt nicht, auch nicht riesig gut sein dürfte. Aber das ist vielleicht so ein kleines Ding. Aber im Endeffekt sind sie halt jetzt immer noch in dieser Situation, in der sie sind, um diese 29 andere Teams beneiden, bevor sie aufwachen. Und ja, die Situation ist nicht gut. Und gleichzeitig haben sie es noch geschafft, offensichtlich ihren besten Spieler anzupissen, indem rauskam, dass sie ihn traden wollen und dass, indem sie ihn auch in eine Situation traden wollen, in die er offensichtlich gar nicht wollte mit Golden State. Also da hieß es ja schon, dass man da relativ weit war wohl sogar.
Es hing anscheinend wirklich nur noch daran, dass er dann gesagt hat, er will da nicht hin.
Ja.
Sonst wäre es wohl durch gewesen, also wie ich das verstanden habe
zumindest. Ja, genau. Und da, ja, so, jetzt hast du das geschafft und bist aber nicht weiter. Vielleicht gibt es jetzt einen angestachelten Durant, ich weiß es nicht, aber irgendwie.
Du meinst einen irritierten Durant, oder?
Einen irritierten auf jeden Fall. Irritiert auf jeden Fall. Aber
wenn man da den Unterschied zu vorher erkennen kann.
Noch irritierter. Aber es ist also das. Ne.
Die Suns sind einfach der Verlierer der letzten beiden Jahre.
Ja.
Und auch diesmal müssen sie auf jeden Fall wieder genannt werden.
Müssen sie. Musst du noch jemanden nennen?
Ja, also die Bucks würde ich tatsächlich noch mit reinnehmen. Also, okay. Weil ich, also je länger ich drüber nachdenke, desto weniger mag ich irgendwie den Move für Kyle Kuzma. Weil man sich eigentlich, also wenn man das sportlich gut finden will, dann muss man sich eigentlich daran klammern, wie der vor 5 Jahren mal war. Ich habe mir jetzt halt auch nochmal angeguckt, so ich wusste, dass die Zahlen aus dieser Saison echt schlecht sind. Aber sie sind noch viel schlechter, als ich gedacht habe. Also unter anderem die Wizards, ne? Die haben ja das schlechteste Net-Rating der NBA-Geschichte momentan. Wenn Kyle Kuzma gespielt hat, ist dieses Net-Rating um 11,8 Punkte schlechter.
Oh.
Die Spieler, die ihn
Promising.
Genau, die Spieler, die ihn dann so ersetzt haben, waren halt überwiegend so Rookies oder Zweitjahresprofis. Normalerweise ist das bei solchen Teams immer, die Minuten vom Veteran sind ein bisschen positiver, ja, weil der ja schon ein bisschen weiß, was er tut. Kuzma ist irgendwie in seiner 7., 8. Saison oder so. Aber hier ist das nicht so, sondern eher so das genaue Gegenteil. Oder so diese Saison einer der absolut ineffizientesten Spieler, die rumlaufen. Und es war nicht jede Saison so schlimm, aber es ist schon auch so, dass jetzt über die letzten Jahre, es ist eine ganze Weile her, dass er irgendwas Relevantes, Sinnvolles gemacht hat in der NBA. Und das sollte man dann auch nicht vergessen. Und also natürlich könnte da irgendwo immer noch ein produktiver Rotationsspieler drin sein, der er ja zumindest bei den Lakers damals war vor 5 Jahren. Aber also garantiert ist es erstens nicht. Und zweitens ist, wenn er sich quasi wieder zu dieser Art von Spieler entwickeln würde, dann wäre er immer noch nicht so gut wie Chris Middleton an guten Tagen. Und deswegen, also die Chance war natürlich gegeben, dass Middleton auch nur noch eine Handvoll dieser guten Tage gehabt hätte, nicht in den Playoffs, und dass man dann eh rausgekracht wäre. Aber ich glaube, du hättest dir zumindest noch ein ganz kleines bisschen einreden können, ey, wenn es richtig gut läuft, dann sind wir zumindest gefährlich. Und ich glaube, sie sind jetzt weniger gefährlich geworden. Sie haben Geld gespart, cool. Sie haben dadurch jetzt auch, wenn sie im Second Apron geblieben wären, hätten sie, glaube ich, den 32er Erstrundenpick, der wäre, glaube ich, eingefroren worden. Das haben sie dadurch jetzt verhindert. Cool. Also macht auch Sinn, wenn man entscheidet, ja, okay, wir sind dieses Jahr einfach nicht gut genug, also scheiß drauf, lass uns jetzt nicht hier denken, wir müssen uns an irgendwas ranklammern, sondern dann eher Geld sparen, um uns für irgendwann die Flexibilität zu erhöhen. Das ist ja okay, das haben sie umgesetzt. Aber ich glaube, aus sportlicher Perspektive kann ich den Move eigentlich nicht gut finden.
Verstehe ich und möchte gleichzeitig abwarten. Also, das ist okay. Weil Kuzma, also ich unterschreibe alles, was du sagst. Die Situation in Washington war aber halt auch, suboptimal die letzten Jahre. Und im Optimalfall geht ein Spieler damit so um, dass es trotzdem irgendwie auf einem gewissen Level bleibt. Das ist jetzt bei ihm nicht der Fall gewesen. Aber da er einen gewissen Typus verkörpert, wenn, was wir schon mal gesehen haben, auch wenn es lange her ist, auch physisch einen gewissen Typus verkörpert, den Milwaukee braucht. Wie gesagt, möchte ich abwarten, ob er noch mal so ein bisschen an diese Lakers-Phase oder auch frühe Phase in Washington ranreicht. Und dann ist es vielleicht, sind die Bucks für mich immer noch kein Gewinner unbedingt. Aber dann wäre es für mich neutral, also dann wären sie kein Verlierer. Deswegen ist es quasi bei habe ich da jetzt noch kein finales Urteil sozusagen. Sondern da bin ich, also es ist ein Gamble und es kann auf jeden Fall schiefgehen und man kann auch durchaus so argumentieren, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre zu gucken, entweder Middleton zu behalten oder zu gucken, dass man aus sportlicher Sicht, ich meine, den finanziellen Aspekt hast du angesprochen, aber dass man aus sportlicher Sicht einen Spieler bekommt, bei dem man sich sicherer sein kann, dass er weiterhilft als Kuzma. Bei dem man sich sicherer sein kann, dass noch ein Spieler in ihm steckt, der das abdeckt, was die Bucks brauchen. Das weiß man jetzt nicht, aber trotzdem so als ich warte noch mal ab, um das final zu beurteilen. So, das wäre. Aber ich verstehe, was du meinst.
Eine letzte Sache nur noch, weil ich glaube, also ich mache den Fehler teilweise auch. Ich glaube, dass man manchmal ein bisschen verklärt, was er bei den Lakers eigentlich gezeigt hat, als er dort war. Also gerade als Scorer, weil
ich glaube, als Scorer war doch bei den Wizards dann tatsächlich einfach, das war
er
so.
Er hatte ein Jahr, wo er 22 Punkte gemacht hat, aber worauf ich gerade hinaus will, er hat in den 8 Jahren, die er jetzt in der NBA ist, genau ein einziges Mal überdurchschnittliche Effizienz gehabt und da war er im 61. Percentile. Das war seine Rookie-Saison. Und seitdem war er immer, also zweimal bei den Lakers immerhin noch 41. Percentile. Bei den Wizards, in der Zeit, die er dort ist, 20., 34., 21. und dann der Knaller diese Saison 50%. Also, das ist halt einfach schon unfassbar schlecht. Und die Usage war dafür immer richtig hoch. Also in den Wizards-Jahren immer zwischen 87. und 92%. Also er hat einfach richtig viel den Ball gehabt und hat richtig wenig damit angefangen.
Ja. Vielleicht verschiebt sich das jetzt.
Ja, vielleicht, also das wäre cool, aber vielleicht ist man mit 29 auch irgendwie, wer man ist.
Es sei denn, man kommt in eine neue Situation. Ich will dir gar nicht widersprechen. Es ist einfach nur, ich warte ab.
Ja.
Ist okay. Um dann also, zu sagen, wirklich, die Bucks sind Verlierer. Also, weil es geht jetzt darum, um Verlierer. Ich würde jetzt, wie gesagt, ich muss trotzdem nicht sagen, dass es ein guter Deal ist. Aber, um sie zum Verlierer zu machen, weil, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Nicht, dass, weil, ich meine, Kuzma war die letzten Jahre schon immer wieder so ein Spieler, bei dem die Leute gesagt haben, okay, der müsste getradet werden, eigentlich in eine bessere Situation. Der könnte in dem Team, könnte in dem Team weiterhelfen. Also, das war schon so.
Ich habe den Fehler auch gemacht, wie gesagt. Und ich habe mir vielleicht auch nicht genau genug angeguckt, was da passiert ist. Oder ich habe die falschen Spiele gesehen, weil er hat auch Spiele gehabt, wo er, also auch in der Zeit, als Porzingis noch da war, wo er dann irgendwie Triple-Doubles rausgerotzt hat und so, also das Gefühl hatte, ja, irgendwie, der kann ja schon auch einiges und überhaupt, aber naja, also wir werden sehen. Ist ja auch okay.
Genau.
Hast du noch einen Verlierer oder?
Ich hab die Magic noch, tatsächlich.
Wegen Inaktivität?
Wegen Inaktivität. Und weil, also weil es jetzt gerade...
Ich habe auch drüber nachgedacht, ja.
Weil es ihn gerade so entgleitet, die Saison, weil es defensiv einfach, nicht defensiv, offensiv einfach wirklich desolat ist die letzten Spiele, auch jetzt mit Wagner und Banchero. Du hast ja gestern auch im Livestream oft dezent erwähnt, wie gut es bei Banchero momentan läuft. Aber dass da gerade gar nichts funktioniert, ich meine, es ist halt regelmäßig einfach unter 100 Punkte. Also das ist schon, das
wer hätte gedacht, dass in Wirklichkeit Jalen Suggs ja MVP war?
Ja, genau, eben ohne Suggs. Und defensiv ist halt ohne Suggs auch nicht so gut. Das heißt, das kann jetzt gerade nicht so richtig ausgleichen. Und aber jetzt gerade zu sehen, dass die Offense halt so Probleme hat. Und dann, es ist immer die Frage, was möglich ist. Also, oder was Teams wollten. Also zum Beispiel, ich meine, Coby White hast du angesprochen, war ja anscheinend, gab ja Gerüchte, dass sie interessiert sein könnten. Coby White wäre schon interessant gewesen.
Ja.
Und dass man, gut, kann natürlich auch sein, dass Kani sowas direkt aufgelegt hat, weil ich gesagt habe, was? Jetzt schon?
gib uns auch 3 Jahre.
Ja genau. Cam Johnson war wohl ein Kandidat. Dass sie das nicht geschafft haben, es nicht geschafft haben, ich würde ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht haben, aber dass da nichts kam, macht sie für mich schon so ein bisschen zum Verlierer, weil sie eigentlich irgendwie, wenn man das zugrunde legt, was man die ersten Saisonmonate gesehen hat, auch trotz der ganzen Verletzungen eigentlich irgendwie schon gefühlt ein Stück weiter waren. Und jetzt sind sie, und aber halt diese klaren Needs haben irgendwie und die jetzt wieder nicht adressiert haben. Ich kenne den großen Plan nicht. Ich weiß nicht, was man im Sommer vorhat. Das weiß ich natürlich nicht. Und wie gesagt, was jetzt möglich war. Aber so im Grunde, ich aus meiner Perspektive wäre jetzt nicht überrascht gewesen oder hätte es als positiv empfunden, wenn sie was gemacht hätten. So sind sie jetzt halt irgendwie, ja.
Ja, hast du vollkommen recht. Also, das ist ein Team, das jetzt schon seit einer Weile eigentlich zumindest eine Idee davon haben kann, was noch fehlt, was einfach in Sachen, gerade in Sachen Shooting, aber auch immer noch so ein bisschen Playmaking schon einfach so klar erkennbare Defizite hat, dass man so sagen könnte. Also selbst wenn es dann gerade nicht die ganz große Lösung ist, irgendeine Lösung erstmal, um das so ein bisschen zu erleichtern,
genau,
könnte halt schon helfen. Und dann, also man kann ja manchmal auch Lösungen finden, die jetzt nicht direkt alles verbauen, was in der Zukunft möglich ist oder so.
Ja.
Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mal gesprochen, was, wenn die einfach jetzt nur für ein halbes Jahr Dennis Schröder holen. Der ändert jetzt nicht alles für sie, aber es ist zumindest noch ein weiterer Erwachsener im Raum, der Leute einsetzen kann. Und der wäre ja für nichts zu haben gewesen, wie wir gerade gesehen haben, weil er für nichts gewechselt ist, mehr oder weniger. Genau. Und ich finde es, also, dass sie sich entscheiden, sie wollen jetzt nicht irgendwie jemanden da wie Trae Young oder so reinsetzen, das ist ja okay, aber es gibt ja dann irgendwie dann auch noch einiges dazwischen, was man halt trotzdem probieren könnte. Vielleicht haben sie auch schon das erklärte Ziel, was im Sommer unbedingt her soll.
Genau, sie wollen Trae Young im Sommer holen. Keine
Ahnung. Vielleicht, wenn das so weitergeht, wird Trae Young auf jeden Fall nicht mehr lange in Atlanta sein. Aber es müsste nicht unbedingt komplett ausschließen, dass man jetzt während der Saison irgendwas tut. Also da bin ich bei dir.
Ja. Gut, Harmonie zum Abschluss, oder was?
Schätze ich doch.
Wunderbar. Dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr die Woche öfter dabei gewesen sein, vielen Dank dafür. Solltet ihr zum ersten Mal dabei sein und jetzt gern öfter zuhören wollen, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, dort könnt ihr uns zuhören. Auf YouTube findet ihr, wie gesagt, auch den Livestream von gestern. Den findet ihr auch auf unserer Patreon-Seite, patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit. Vollkommen richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dann gibt es eben extra Content. Gestern gab es den Livestream. Es gibt auch unsere Rapid Reaction zum Luca Trade. Es gab eine Folge. Welche Trades haben wir noch besprochen? Es waren so viele.
Wir hatten noch Trade-Szenarien für KD, die sind natürlich gut gealtert.
Wir sind gut gealtert.
Wir haben über den
Butler-Trade
haben wir dann gesprochen. Die Fox-Nummer, Butler-Nummer, doch klar.
Über Butler
haben wir auch gesprochen.
Aber haben wir Butler nicht offen gemacht? Es war viel.
Butler war auch, stimmt, Butler, wir haben ja den ersten Teil offen gemacht.
Genau, aber Kuzma haben wir da besprochen.
Ihr werdet es einfach rausfinden.
Genau.
Es steht meistens in den Überschriften, was da, was
genau.
In
der Folge besprochen Ihr müsst auch nicht direkt was abschließen, ihr könnt euch die Überschriften anschauen und dann entscheiden. Genau, so sieht das aus. Ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Instagram und auf X. Und jetzt schnaufen wir alle mal durch, genießen das Wochenende und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis nächste Woche hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.